1. Thessalonicher 4. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben, durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit besitze, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er seinen Bruder nicht übersehe noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über das alles. Wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun, wer das verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es geht dem Apostel Paulus zunächst um das, was in Vers 3 steht. Da sagt er ihnen, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Und er holt verhältnismäßig lang aus, ehe er ihnen das sagt. Er beruft sich zunächst auf den Herrn und dann beruft er sich auf Gott. All diese Dinge sind natürlich nur dann für einen Menschen von Bedeutung, wenn er Gott anerkennt. Die meisten Menschen unserer Zeit sind ja noch nicht nur solche, die man nicht als gläubig bezeichnen kann, sondern sie sind bewusst gottlos. Es hat einmal jemand so zusammengefasst: Die Menschen werfen zuerst Gott über Bord und wollen nicht mehr an ihn glauben. Einige Zeit drauf sagen sie, es gibt weder Himmel noch Hölle. Und kurz drauf stellen sie dann fest, es gibt auch keine Sünde, es gibt nicht Gut und Böse. Und das ist weithin der Standpunkt in unserem Lande. Dieses Wort hier richtet sich natürlich an gläubige Menschen. Aber wenn wir die Forderung sehen, die von den Gläubigen erhoben wird, und dann vergleichen, wie die Ungläubigen sich benehmen, so erkennen wir, wie ungeheuer weit die Mehrzahl der Menschen sich heute von Gott entfernt hat. In Vers 2 steht das Wort Gebot, in Vers 6 das Wort Herr. Und es geht auch für uns darum, ob wir Jesus Christus noch als Herrn anerkennen, der uns etwas gebieten kann. Es gibt auch da schon Christen, die den Ausdruck Gebot nicht gern hören und die dann leicht betonen, wir sind doch zur Freiheit berufen. Und das steht tatsächlich in der Bibel. Das können wir in Galater 5 lesen. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Da ist sogar doppelt ausgedrückt. Und dann im selben Kapitel, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Aber sofort kommt dahinter: Allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Der Apostel Paulus hat von sich auch nicht behauptet, dass er ohne Gebot und Gesetz lebe. Wir wollen dazu einmal 1. Korinther 9, Vers 21 lesen. Da sagt er: Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Es gibt nur eine Form wirklicher Freiheit, und die finden wir in 2. Korinther 3, Vers 17. Und das Wort sollten wir alle auswendig können. 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich verstehe dieses Wort so: Der Herr Jesus ist der oberste Herr. Alles geht nach seinem Willen. Solange ich mich ihm entgegenstelle, bin ich nie frei. Sobald ich mich aber völlig mit ihm decke, wenn der Geist des Herrn in mir wohnt und ich dem Raum gebe, wenn ich so denke, wie der Herr denkt, so will, wie der Herr will, dann bewege ich mich in völliger Freiheit. Ich habe es hier vielleicht schon mal gesagt, Sankt Bernhard, ich muss ihn schon mal so nennen, wenn wir auch keine Heiligen kennen, wenn ich nur Bernhard sagte, wüsste man ja nicht, wer gemeint ist. Sankt Bernhard also hat einmal gesagt: Hab Gott lieb und du kannst tun, was du willst. Das kommt auf dasselbe hinaus. Wenn ich den Vater im Himmel wirklich lieb habe und von dem Verlangen getragen bin, ihm zu gefallen, kann ich tatsächlich tun, was ich will. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also hier im 3. Vers spricht der Apostel Paulus nun von dem, was der Wille Gottes ist, mit Blick auf die Thessalonicher. Der Wille Gottes ist eure Heiligkeit. Und wie wir dann sehen, bezieht er es in diesem Falle begrenzt auf das geschlechtliche Leben. Der Wille Gottes. Gott setzt seinen Willen in diesem Zeitalter nicht durch. In dem vorigen, im Zeitalter des Gesetzes, hat er es auch nicht getan. Und in dem nächsten, im Zeitalter der Gerichte, wird es auch nicht tun. Aber Gott bleibt bei seinem Willen. Er lässt sich von uns nicht davon abbringen. Und er wird ihn einmal durchsetzen. Also die Ruhe, in der der Gottlose heute leben kann, täuscht. Zunächst spricht der Apostel nun vom Verhalten innerhalb der Ehe. Und er warnt davor, sie sollten nicht zusammenleben in Leidenschaft der Lust wie die Nationen. In der damaligen Zeit führten die Menschen ein sehr unsittliches Leben. Und das, was Paulus den Thessalonichern schrieb, war für sie, abgesehen von dem, was sie von ihm gehört hatten, alles fremd und neu. Heute liegen die Dinge in unserem Lande wieder anders. Zunächst kam ja der christliche Einfluss. Im Altertum war man sehr unsittlich. Aber durch den Einfluss des Christentums hat sich das stark gewandelt. Aber in unserer Zeit hat man all diese Grundsätze weitgehend über Bord geworfen. Und heute wird das Leben in Leidenschaft der Lust geradezu empfohlen, geradezu gelehrt. Man kann Bücher darüber kaufen, man kann es in illustrierten Zeitungen sehen, man kann ins Kino gehen und derartige Filme sehen. Und die Menschen werden in diese Richtung sehr stark beeinflusst. Und es wird ihnen sogar gesagt, das helfe, ihre Ehe zu erhalten. Dinge, die ganz im Gegensatz stehen zu dem, was Gott uns lehrt. Und dann spricht der Apostel Paulus von einer zweiten Richtung. Es soll sich keiner seinem Bruder gegenüber vergehen. Ich verstehe das so. Es soll keine Ehebruch betreiben. Nicht die Frau eines anderen haben oder dass seine Frau eines anderen werde. Auch der Gedanke wird heute nicht mehr anerkannt. Längst ist die Ehe gesellschaftsfähig geworden und wir alle kennen Ausdrücke wie Gemeinschaftsehe und Partnertausch. Und da ist uns es wichtig, dass wir uns daran erinnern, wie Gott darüber denkt. Und ich will ein Wort aus Hebräer 13 lesen. Hebräer 13, Vers 4. Ein recht bekanntes Wort. Die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt, Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das will nicht heißen, dass Gott nur Hure und Ehebrecher richtet. Er wird die anderen Sünder auch alle richten, gar kein Zweifel. Aber den Huren und Ehebrechern wird das noch einmal besonders gesagt. Das zeigt, dass Gott es mit ihnen besonders ernst nimmt. Im Propheten Jeremia lesen wir zu Anfang mehrmals den Ausdruck, dass Gott sagt, sollte ich solches nicht ahnden oder nicht strafen. Und wir können ganz sicher sein, dass das mit Blick auf das unsittliche Leben unserer Tage einmal zutreffen wird. Aber jetzt wollen wir einmal versuchen, uns zu fragen, warum Gott eheliche Treue verlangt. Zu fast allen Zeiten, ja ich möchte sagen zu allen Zeiten, wenn der Einfluss Gottes nicht stark und spürbar war, haben Menschen versucht, das Liebesglück auch außerhalb der Ehe, vor der Ehe, neben der Ehe zu finden. Wir müssen nun auf der einen Seite sehen, dass das Glück der Liebe eines der größten irdischen ist und das fast allen Menschen zugänglich ist. Das Glück des Erfolges haben nur wenige. Das Glück zu Macht und zu Ruhm zu gelangen und Ansehen, soweit wir sein Glück nennen wollen, fällt auch nur wenigen zu. Aber zur Liebe haben sie fast alle Gelegenheit. Und nun kommt Gott her und beschränkt das ganz strikt auf den Bereich der Ehe. Warum? Ich glaube, der eigentliche Grund dürfte der sein. Gott hat einen Mann und eine Frau oder einen Mann und ein Mädchen, wenn sie sich zusammentun, die Möglichkeit gegeben, einen Menschen zu machen. Also etwas ganz Großes. Unsere ganze Wissenschaft zusammen kann das nicht. Aber zwei Menschen können das. Und sie können ein Wesen schaffen, das bis in die Ewigkeit hinein besteht. Wenn man das bedenkt, ist das etwas Gewaltiges. Die zwei, die können diesen Entschluss fassen. Und dann ist ein Wesen geschaffen, das Gott so wertvoll ist, dass der Sohn Gottes zur Errettung solcher Wesen sein Leben gegeben hat. Und nun erwartet Gott, dass die beiden, die diese gewaltige Aufgabe übernommen haben, auch zusammenbleiben. Und dass sie diesem Kinde auch die rechte Familie schenken. Dass das Kind Vater und Mutter hat. Er will nicht, dass das als Waisenkind heranwächst. Und darum geht Gott ganz hart vor gegen alle Hurer und Ehebrecher. Ob uns das recht ist oder nicht, danach fragt er kein bisschen. Und nun sagt der Apostel in Vers 8, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern der verachtet Gott. Wir sind leicht in der Gefahr, Gott zu verachten. Schlagen wir einmal Römer 2, Vers 4 auf. Römer 2, Vers 4. Da spricht der Apostel Paulus auch vom Verachten. Und er sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Wir sind immer in der Gefahr, Gottes Geduld und Langmut zu verachten, weil wir denken, Gottes Geduld und Langmut zeige, dass er das Böse duldet. Das tut er nicht. Wenn er langmütig ist angesichts der Sünde, ist das nur, um uns eine Gelegenheit zu geben, umzukehren. Und wenn wir nun daran denken, dass das der Zustand unseres Volkes heute weithin ist, dann wird uns bewusst, wie schwer es ist, heute mit dem Evangelium anzukommen. Wir müssen ja jedem Menschen, dem wir das Evangelium sagen, dass Gott von ihm Buße und Umkehr erwartet. Und das ist für viele Menschen heute außerordentlich schwierig. Wir lesen in Vers 6 noch, dass Paulus ernstlich bezeugt hat, dass der Herr der Rächer ist in dieser Sache. Er lässt also nicht den geringsten Zweifel, dass Gott nicht bereit ist, Sünde auf diesem Gebiet hinzunehmen. Und doch lebt fast das ganze Land in dieser Sünde. Ich weiß nicht, was wir da tun können. Ich glaube, das Einzige ist ernsthafte Fürbitte und Bekennen dieser Schuld vor Gott. Wir lesen nun weiter, dass Gott die Gläubigen in Heiligkeit berufen hat. So hat Gott uns berufen und nicht anders. Und das können wir auch nicht aufheben. Die meisten Menschen sehnen sich nach Glück, auch Christen. Und sie wollen froh werden im Herrn. Gott will uns in erster Linie heilig sehen. Und ich glaube, solange wir nicht auf seine Gedanken eingehen und auch bemüht sind, heilig zu sein und von Herzen Ja sagen zur Heiligkeit, wird das mit dem Glück nichts. Wir wollen so gerne auf einem kurzen Wege dahin gelangen. Es gibt keinen kürzeren als den, den Gott uns zeigt. Er beruft uns zur Heiligkeit und das müssen wir zunächst einmal bejahen und wollen. Und wie ich schon sagte, wer das nicht will, in Vers 8, der verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott. Und Paulus fährt fort, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ich nehme an, dass das da steht, weil er damit sagen will, wir, die wir diesen Geist haben, wir können alle das verstehen. Der ungläubige Mensch versteht ja nicht, was des Geistes Gottes ist. Aber Paulus sagt ihnen, wer das nicht beachtet, der verachtet Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ihr könntet das verstehen, wenn ihr bereit wäret. Und das macht die ganze Angelegenheit doppelt ernst. Ich glaube, dass wir in dieser Sache eine ganz große Verantwortung haben und dass wir auch mit mehr Offenheit diese Dinge nennen und aussprechen sollten. Sehr oft nehmen wir sie hin und denken, das ist der Zug der Zeit, dagegen können wir doch nicht an. Ich bin überzeugt, dass Christen auch gegen Dinge angehen sollen, gegen die sie menschliche Sehen nicht angehen können. Johannes der Täufer ging zum Beispiel gegen Herodes an. Seinen menschlichen Möglichkeiten nach konnte er es nicht. Und er hat es auch mit seinem Leben bezahlt. Und doch war es unerlässlich, dass er das tat. Nun spricht der Apostel Paulus vom Vers 9 an von ganz anderen Dingen. Und er sagt da, was die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das klingt eigenartig. Das klingt, als ob sie eine direkte Offenbarung Gottes gehabt hätten. Also Paulus ihnen das nicht einmal hätte sagen müssen. Er sagt, das brauche ich euch nicht zu sagen. Ihr seid ja von Gott gelehrt. Möglicherweise hat Gott ihnen das in besonderer Weise gezeigt. Aber der nächste Satz, der bringt meiner Ansicht nach eine etwas andere Note in den Begriff Liebe, als wir es allgemein denken. Denn da steht weiter, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in Mazedonien sind. Nun ist ja schon gar nicht leicht, alle Brüder, die in Mazedonien sind, zu lieben. Vielleicht waren da schon so viele, dass es schwer war, sie überhaupt nur alle zu kennen. Und wenn man dann noch weiter liest und er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, so möchte ich annehmen, dass er hier unter dem Lieben in erster Linie Hilfsbereitschaft erwartet, die sie allen Brüdern gewähren sollten, weil er es ja auch mit ihren Geschäften verbindet. Nun müssen wir dazu wissen, was im zweiten Brief deutlicher hervorkommt, dass die Thessalonicher, die auf das Kommen des Herrn warteten, zum Teil aufgehört hatten zu arbeiten. Sie waren so davon überzeugt, dass der Herr Jesus bald käme, dass sie weithin die Arbeit eingestellt hatten, und weil der Herr ja nicht kam, sind sie in allerlei Schwierigkeiten geraten. Ein Christ sollte immer dafür sorgen, dass er nicht abhängig wird von anderen Menschen. Wir sind nicht dafür da, um von den Almosen und der Mildtätigkeit der anderen zu leben. Wir sollten uns an das Wort unseres Herrn halten: Geben ist seliger als Nehmen. Wir sollten immer bemüht sein, wo wir es können, den anderen zu helfen und zu geben. Und das setzt selbstverständlich voraus, dass wir für unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen, und zwar ausreichend sorgen. Im zweiten Brief, in Kapitel 3 von Vers 9 an, geht der Apostel sehr eindeutig auf diese Dinge ein und er bezeichnet ja die, die nicht arbeiten, als Menschen, die unordentlich leben, und fordert die anderen auf, sich von ihnen zurückzuhalten. Von Vers 13 an kommt er nun zu der einen großen Lehre, die wir in diesem Brief haben. Er spricht ihnen von dem Kommen des Herrn, und zwar von dem, was wir das Kommen des Herrn für die Seine nennen, das zur Entrückung führt. Dies ist die eine große Stelle. Die andere ausführliche Stelle finden wir in 1. Korinther 15, Vers 51. Die Botschaft, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, steht aber in sehr, sehr vielen Schriftstellen. Wenn man einmal beide Kommen des Herrn zusammennimmt, also das Kommen des Herrn für die Seinen und das später erfolgende Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit und, was die alttestamentlichen Stellen angeht, auch noch das Kommen des Herrn als Kind in Bethlehem, dann finden wir im Alten Testament etwa 1560 Hinweise. Und im Neuen Testament, aber dann nicht mehr auf das Kommen in Bethlehem, sondern nur auf das Kommen des Herrn für die Seinen und das in Macht und Herrlichkeit, 317 Stellen. Man kann leicht zeigen, dass jeder Schreiber des Neuen Testamentes vom Kommen des Herrn spricht, und umgelegt spricht jeder 25. Vers des Neuen Testamentes vom Kommen des Herrn. Nun sagt er ihnen in Vers 13, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid. Alle sind unkundig, die nicht durch den Geist Gottes gelehrt werden. Die Spiritisten versuchen ja hinter dem Vorhang des Todes zu sehen, aber wir wissen, dass das einmal von Gott verboten ist, und sodann kann kein Mensch sagen, ob sie wirklich mit Toten oder mit unreinen Geistern zu tun haben. Licht über das, was nach dem Tode kommt, gibt uns nur Gott und nur in seinem Wort. Über die großen Dinge müssen wir Offenbarung empfangen. Die können wir uns anderswo nicht holen, nicht bei den Philosophen, auch nicht bei den Theologen. Und der Apostel Paulus sieht das ganz klar. Er beschreibt zum Beispiel seine Bekehrung, Galater 1, Vers 15, mit den Worten: Es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gott offenbarte ihm die gewaltige Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Apostel Paulus braucht nun hier den Ausdruck Entschlafene. Und wir wollen dazu einmal Apostelgeschichte 7 aufschlagen. Da wird der Ausdruck auch gebraucht. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Also die Bibel spricht nicht vom Sterben, wenn es sich um Gläubige handelt, sondern von Entschlafenem. Und die erstaunlichste Stelle ist Apostelgeschichte 7, Vers 60. Da geht es nämlich um die Steinigung des Stephanus. Und da wird doch tatsächlich gesagt, während sie ihn steinigen: Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Ich finde das herrlich. Der Geist Gottes sagt uns, und wenn der auf eine so jämmerliche Weise umkommt, wenn die den mit ihren dicken Steinen so niederwerfen, dass er davon stirbt, in Wirklichkeit entschläft er. Also unser Herr weiß, dass die, die in ihm gegründet sind, nicht sterben, sondern entschlafen. Und da gibt es keine Ausnahme, nicht einmal bei Stephanus, der gesteinigt wird. Nun spricht der Apostel Paulus von den Übrigen. Er kennt also die Gläubigen und er kennt die Übrigen. Gott kennt zwei Gruppen von Menschen: die, die sein sind, und die, die nicht sein sind. Heute ärgert das einige. Wenn man von den Gläubigen und den Ungläubigen spricht, dann gehen sie irgendwie in Opposition. Aber dadurch dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Es gibt diese beiden Gruppen, Gläubige und Ungläubige. Wir können uns nicht zumuten, immer zu entscheiden, wer zu welcher Gruppe gehört. Aber eindeutig gibt es diese beiden Gruppen und keine andere. Nun, diese falsche Gruppe hat keine Hoffnung. Die Tatsache, keine Hoffnung, kennzeichnet das Leben eines jeden ungläubigen Menschen. Viele ungläubige Menschen empfinden ihr Leben als sinnlos, und am Ende des sinnlosen Lebens steht der Tod, das Aufgehen in nichts nach ihrer Ansicht. So ist also ihr Leben sinnlos und hoffnungslos. Das Schlimme ist, dass ihre Wirklichkeit viel schrecklicher ist als das. Denn vor ihnen steht ja nicht das Nichts. Vor ihnen steht das Gericht. Vor ihnen steht die Verdammnis. Es muss also in Wirklichkeit heißen, ihr Erdenleben ist sinnlos, und dann folgt das Gericht und die Verdammnis. Wenn wir das bedenken, ist das wieder ein Grund zum Evangelium. Ich glaube, man kann einen Brief des Apostels Paulus überhaupt nicht sorgfältig lesen, ohne sich immer wieder veranlasst zu fühlen, mehr das Evangelium zu verkündigen, mehr Fürbitte zu tun für ungläubige Menschen. Ich kann nicht sehen, wie man all diese Dinge lesen kann, ohne in diese Richtung gegründet zu werden. Dann lesen wir Vers 14, und da steht: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Alles gründet sich auf die Auferstehung Jesu Christi. Jede Hoffnung, die wir haben, gründet sich auf ihn, sein Werk und seine Auferstehung. Wir alle kennen wohl das bekannte Wort, das der Herr am Grabe des Lazarus gesprochen hat. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir müssen beachten, dass er nicht sagt, es gibt eine Auferstehung. So ein unbestimmtes Wort spricht er nicht, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung. Er verbindet also unsere Hoffnung, ich kann auch sagen, unsere Sicherheit auf Auferstehung ganz mit sich selbst. Auch das bekannte Wort aus Johannes 5, Vers 28. Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes des Menschen hören und hervorkommen werden. Macht dieses Hervorkommen völlig abhängig von der Tatsache, dass sie seine Stimme hören. Unsere ganze Auferstehungshoffnung gründet sich auf den Herrn. Wir müssen dazu auch noch 1. Korinther 15 lesen, wo der Apostel Paulus diese Frage durchgeht. Und wir lesen aus 1. Korinther 15 zunächst Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen etliche, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also die Hoffnung gründet sich auf die Auferstehung des Herrn. Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Dann Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Alles gründet sich auf die Tatsache, dass der Herr auferstanden ist. Und nun müssen wir dazu wissen, dass der Apostel Paulus nicht von dem Gedanken der Ausnahmen ausgeht. Man kann ihm nicht sagen, ja, Jesus Christus ist auferstanden, aber er ist der Einzige. Er lässt den Gedanken an Ausnahme nicht zu. In Römer 11 erörtert er zum Beispiel die Frage, ob Gott Israel, sein Volk, verstoßen hat. Und er sagt, nein, denn auch ich bin ein Israelit. Die Tatsache, dass ein Israelit errettet ist, ist ihm Beweis dafür, dass Gott das Volk nicht verstoßen hat. Und nun sagt uns unser Herr, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Unsere Hoffnung gründet sich auf seine Auferstehung. Wir sollten aber auch noch einen Vers aus Römer 8 lesen, der nicht allzu bekannt, aber nichtsdestoweniger sehr wichtig ist. Wir lesen Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Geist Gottes in einem Menschen ist die rechte Voraussetzung für die Auferstehung. Nun sagt der Apostel in Vers 15, dieses sagen wir euch im Worte des Herrn. Wir finden diese Betonung an mehreren Stellen, zum Beispiel in 1. Korinther 11, ich habe von dem Herrn empfangen. Wir finden die, oder eine ähnliche Wendung, auch im 7. Kapitel und noch im 14. Kapitel. Und wir dürfen das wohl so deuten, dass dies eine direkte, besondere Offenbarung, vielleicht ein verstärkter Hinweis des Herrn an Paulus war. Wir wissen ja, dass das, was die Apostel geschrieben haben, durch den Geist Gottes geschrieben wurde. Uns hat mal jemand einen sehr schönen Ausdruck dafür gebraucht. Er hat gesagt, die Briefe der Apostel sind die nachgelassenen Werke Jesu Christi. Den Ausdruck finde ich schön. Wir wissen ja, was nachgelassene Werke sind. Das sind Werke, die veröffentlicht werden, nachdem der Schreiber schon gestorben ist. Der Herr war nicht mehr auf der Erde und die Apostel konnten durch den Heiligen Geist geleitet, das uns noch schreiben, was zu schreiben noch ausstand. Und nun wird uns also gesagt, die Entschlafenen werden zuerst auferstehen. Die Thessalonicher hatten sich Sorgen gemacht, was ist mit denen, die entschlafen sind, bevor der Herr kommt. Und der Apostel zerstreut ihre Sorge und sagt, die werden nicht verkürzt, sondern wenn der Herr kommt, werden die Entschlafenen zuerst auferstehen. Und die, die dann noch am Leben sind, werden ihnen folgen. Jetzt geht es um die Frage, die manchmal gestellt wird, wird der Leib auferstehen? Und dazu kann ich nur sagen, ja. Es wird manchmal gesagt, dass der Ausdruck Auferstehung des Leibes im Worte Gottes nicht vorkommt. Wenn man darüber nachdenkt, braucht er auch nicht vorzukommen. Denn sobald von Auferstehung gesprochen wird, muss es sich um den Leib handeln. Was soll denn sonst auferstehen? Es kann ja kein Geist auferstehen, der ist ja nicht gestorben. Da müssen wir auch daran denken, dass wir in Matthäus 27, Vers 52 von den Leibern der entschlafenen Heiligen lesen, die auferstanden waren. Dass wir in Johannes 5, Vers 28 davon lesen, dass die, die in den Gräbern sind, und in den Gräbern sind ja Leiber oder Leichname, dass die auferstehen werden. Wir müssen weiter bedenken, dass der Apostel Paulus schreibt, dies Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen und die Sterbliche Unsterblichkeit. Wir können weiter daran denken, dass der Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn der Tod den Tempel des Heiligen Geistes behalten sollte, so wäre das etwas für uns Unverständliches. Wir können uns weiter an das erinnern, was im nächsten Kapitel steht. Das steht in Vers 23. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Wir müssen weiter sehen, dass die, die entrückt werden, ja in ihrem Leib verwandelt werden. Bei denen entsteht oder geht der Leib mit zum Herrn in verwandelter Form. Wenn nun die, die entschlafen sind, ohne ihren Leib kämen, ständen sie auf einem anderen Boden als die, die bis zur Entrückung noch da sind. Natürlich kann man jetzt fragen, wie geht die Auferstehung vor sich? Auch die Frage beantwortet Paulus in 1. Korinther 15, Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendiges sterben denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Mir persönlich macht das gar keine Schwierigkeit. Ich weiß, dass laufend in der Natur Dinge geschehen, die ich nicht verstehen und nicht erklären kann. Und da traue ich es Gott zu, dass er auch hier etwas tut, was ich nicht verstehen und was ich nicht erklären kann. Wenn ich nur das gelten lassen will, was ich verstehen kann, dann soll ich nicht mehr von meinem Glauben, sondern dann soll ich von meinem Wissen sprechen. Und das wäre ein armer Tausch. Nun lesen wir hier in Vers 16, denn der Herr selbst wird kommen. Das ist etwas besonders Schönes. Und ich glaube, wie groß das ist, dass der Herr Jesus selbst kommt, das wird uns erst einmal richtig klar, wenn wir daran erinnert werden, dass in früheren Zeiten Männer wie etwa Mose nach der neutestamentlichen Aussage nicht mit Gott, sondern mit Engeln zu tun hatten. Und wir wollen dazu einmal Apostelgeschichte 7 aufschlagen, wo Stephanus uns das sagt. Und da lesen wir die Verse 30 und 38. Also zunächst Apostelgeschichte 7, Vers 30. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer Feuerflamme eines Dornbusches. Und dann in Vers 38, dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist. Also Stephanus stellt die Dinge so hin, als ob ein Engel mit Mose gesprochen hat. Und ich glaube, er sagt auch noch im selben Kapitel, dass das Gesetz von Engeln gegeben wurde. Und heute haben wir ja, oder sagen wir mal von der Zeit des Herrn an, haben wir ganz andere Verhältnisse. Denken wir nur an das wunderbare Wort, mit dem der Hebräerbrief beginnt. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet in dem Sohne. Und dann denken wir an das Wort aus Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ich habe immer das Gefühl, als ob durch diesen Satz, niemand hat Gott je gesehen, alle vorhergegangene Offenbarung als zweitklassig beiseite geschoben wird. Alles, was vorher war, zählt nicht im Vergleich zu dem, was uns durch den Herrn geschenkt worden ist. Also der Herr selbst, das ist etwas ganz Großes. Und das zeigt uns, wie nah er uns steht, dass der Herr selbst kommt, dass er nicht einen Engel schickt. Nun stehen hier drei Dinge mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Was den Erzengel angeht, so lesen wir davon, wenn ich recht unterrichtet bin, nur ein einziges Mal im Worte Gottes, und zwar in Judas 9. In Judas 9 heißt es, Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt. Also ein Erzengel wird uns genannt, und hier steht mit dem gebietenden Zuruf, mit der Posaune Gottes und mit der Stimme eines Erzengels. Nun gibt es hin und wieder Schriftausleger, die uns sagen, hier bei der Posaune müsste sich um eine der Posaunen handeln, von denen wir in der Offenbarung lesen. In der Offenbarung gibt es ja verschiedene Gerichte, und einmal sind es Gerichte, die mit den sieben Posaunen angekündigt werden. Ich glaube nicht, dass die irgendetwas damit zu tun haben. Ich glaube vielmehr, dass wir an den alttestamentlichen Brauch erinnert werden, dass die Posaune blies, wenn die Israeliten aufbrechen sollten. Und hier wird die Posaune ertönen, um die Gläubigen zum Herrn zu rufen. Nun wird sehr oft gesagt, der Herr kommt in die Luft, und das wird uns hier geschrieben, und als Begründung wird uns gesagt, dass das einen besonderen Triumph Jesu Christi darstellt, dass er mit den Seinen im Herrschaftsgebiet des Teufels zusammenkommt. Und man beruft sich dabei auf das Wort, dass der Teufel der Fürst der Gewalt der Luft genannt wird. Und dass nun das Zusammentreffen in diesem Herrschaftsbereich des Teufels ein besonderer Ausdruck der Macht Jesu sei. Es mag so sein, ich persönlich sehe es allerdings anders. Ich bin der Auffassung, der Herr wird nie wieder so auf die Erde kommen, wie er hier war. Er ist einmal auf der Erde gewesen als der Geringe, als der, den man verhöhnen, den man fesseln, den man umbringen konnte. Wenn er wieder auf die Erde kommt, kommt er als der Herrscher. Da kommt er als den, der alle seine Feinde mit Gewalt unterwirft. Er kommt so, wie wir sie Matthäus 25 von Vers 31 anlesen. Er wird nie wieder in einer anderen Weise kommen. Da er aber seine Herrschaft noch nicht aufrichten will, es kommt ja noch erst die Zeit der Gerichte über die Erde, Darum kann er einfach noch nicht auf die Erde kommen. Wenn er kommt, kommt er als Herrscher. Da er die Herrschaft noch nicht antreten will, muss er noch von der Erde fernbleiben, kommt nur in Wolken in die Luft. Auf jeden Fall ist alles Ausdruck seiner gewaltigen Macht. Und ich sagte vor einigen Tagen schon, dass wir uns davor hüten müssen, wenn wir an den Herrn Jesus denken, nur das Bild vor Augen zu haben, das wir aus den Evangelien kennen. In den Evangelien begegnen wir dem immer gütigen, freundlichen Werber und Helfer, der aber in Knechtsgestalt auf der Erde war, manchmal einfach wie ein armer Wanderer. Dieses Bild hat sich vollständig verändert und ich wies neulich schon hin auf Offenbarung 1, wo wir lesen, dass Johannes zu seinen Füßen niederfällt wie tot. Wir können aber auch, um die rechte Vorstellung zu gewinnen, Offenbarung 20 lesen. Wir wissen, dass der Herr Jesus, so wird es in Apostelgeschichte 17 gesagt, auf dem Throne sitzt, um Gericht zu halten. Und hier in Offenbarung 20, Vers 11, lesen wir etwas davon. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Diese Vorstellung müssen wir heute von unserem Herrn haben und nicht die Vorstellung des einfachen Lehrers, der durchs Land zog. Nun lesen wir den Ausdruck, die Toten in Christus. Der Ausdruck steht hier am Ende von Vers 16. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ich denke, man sollte über solch einen Ausdruck einmal nachdenken. Jeder ist ja gern bereit, von sich zu sagen, wenn er einmal aus diesem Leben scheidet, dann ist er ein Toter in Christus. Ich glaube aber, dass wir aufgrund von Römer 14, Vers 7 sagen können, dass um ein Toter in Christus zu werden, ich erst einmal ein Lebender in Christus sein muss. Und das wird sehr oft übersehen. In Römer 14, Vers 7 heißt es, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Dieses Wort wird sehr gern bei einer Beerdigung gelesen und viele Christen erinnern sich gern daran, dass sie im Tode des Herrn sind. Ich kann aber nur des Herrn sein, wenn ich auch im Leben des Herrn war. Und das sollten wir immer vor Augen haben. Meine Einstellung zu Gott, die muss ich im Leben bilden. Und die große Verwandlung vom Sünder zum Kind Gottes, die geht im Leben vor sich, nicht im Sterben. Im Sterben geht verhältnismäßig wenig vor sich, was unsere geistliche Stellung angeht. Nun sagt Paulus, wir, die Lebenden, das sollen wir eben lesen, Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Jetzt hat man schon sehr oft gesagt, hier hat der Apostel Paulus sich geirrt. Paulus war offensichtlich der Auffassung, dass er dabei wäre, wenn der Herr käme. Wir, die Lebenden, die übrig bleiben. Er schreibt später an Timotheus, die Zeit meines Abscheidens ist nah. Er schreibt auch in 2. Korinther 5, Vers 1, wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Wie gesagt, Menschen, die gern an der Bibel herum kritisieren, sagen uns, hier hat Paulus sich geirrt, erst glaubte er, er wäre dabei, nachher musste einsehen, dass er nicht dabei war. Ich denke, wir müssen die Dinge ganz anders sehen. Um ein Leben führen zu können,
das Gott gefällt, ist es erforderlich, dass wir mit dem Kommen des Herrn rechnen. Leider müssen wir nun sagen, dass die meisten Christen, und ich will mich davon gar nicht ausschließen, ein so lahmes geistliches Leben führen, dass man das auch ohne Erwartung des Herrn führen kann. Aber ein Leben, wie der Apostel Paulus es führte, und wie wir es führen sollten, konnte man und kann man nur in der Erwartung des Herrn leben. Wir Menschen brauchen diesen Ansporn. Wir wissen doch noch alle aus der Schule, wie das mit dem Hausaufsatz war. Der wurde doch meist an den letzten Tagen geschrieben und bei mir ist oft 11 Uhr geworden. Und wir wissen doch, wie es mit Studenten ist. Am fleißigsten gearbeitet wird doch ganz kurz vorm Examen. Wenn wir nicht mit dem Kommen des Herrn rechnen, dann werden wir immer, und wenn es nur unbewusst geschieht, denken, lass mal langsam gehen, hast noch viel Zeit. Und so sehe ich darin nicht ein Irrtum des Apostels Paulus. Ich sehe darin nur, dass der Herr auch ihn, weil er ein Mensch war wie wir, genauso behandeln musste, wie wir auch behandelt werden müssen. Wir können das rechte Leben nur in der Erwartung unseres Herrn führen. Nun steht hier am Schluss, und also werden wir alle bei dem Herrn sein. Und das ist nun auch wieder ein ernstes Wort, an dem man sich prüfen kann. Also werden wir alle bei dem Herrn sein. Nun gibt es eine ganze Menge Christen, die sind hier auf Erden gar nicht gern beim Herrn. Die haben wenig Zeit für das Lesen der Bibel, die haben wenig Zeit für das Gebet, die versäumen viele Stunden in ihrer Gemeinde, die kommen oft nicht zum Brotbrechen. Und wenn man denen sagt, also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, dann denken die vielleicht im Stillen, oh weh, hier auf Erden wollen sie lieber ohne ihn sein. Ich bin überzeugt, dass die in der Ewigkeit auch nicht bei dem Herrn sein wollen werden. Der Herr wird da keinen zwingen. Unsere Einstellung zu ihm bestimmen wir weithin selbst. Und wenn ich ihn nicht will und nur so etwas vom Glauben rede und gar keinen echten Glauben habe, der trägt mich nicht hinüber. Der Glaube, der meine Ewigkeit ändern soll, der muss zumindest meinen Alltag ändern. Und wenn er das nicht kann, dann fürchte ich, ist er nicht echt. Das also ist die Hoffnung der Christen. Die Christen erwarten den Herrn und wissen, dass sie dann alle Zeit bei ihm sein werden. Wir haben sehr wenig irdische Verheißungen. Wenn wir manchmal auch gern mehr hätten, Tatsache ist, wir haben wenig irdische Verheißungen, wunderbare himmlische Verheißungen. Und jetzt erinnern wir uns noch ganz kurz daran, was nach anderen Worten der Bibel, zum Teil auch nach diesen, das Erwarten des Herrn in uns bewirkt. Wir haben hier gelesen, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus sagt das zu Menschen, die unter Verfolgung leiden. Das Warten auf den Herrn ist also ein Trost, der selbst in der Verfolgung noch Freude geben kann. In 1. Johannes 3, Vers 3 lesen wir, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, auf dass er rein sei, gleich wie er rein ist. Da steht nicht, der soll sich reinigen, da steht, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich. Das ist das Ergebnis dieser wunderbaren Erwartung. Und dann steht da noch ein schönes Wort in 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend im Dienste des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn ich wirklich auf den Herrn warte, und in dem vorangehenden Versen in 1. Korinther 15 wird vom Kommen des Herrn gesprochen, so bewirkt das in mir, dass ich überströmend bin in seinem Dienst. Also diese drei Dinge. Es wird mir zur Ermunterung, Es bringt mich dahin, mich zu reinigen, und es gibt mir einen ganz großen Eifer und ganz große Freude im Dienst. Das alles sollte uns veranlassen, diese ganze Frage zu durchdenken und uns einmal zu prüfen, wie echt unsere Hoffnung auf das Kommen des Herrn ist, ob wir ihn wirklich erwarten. Und das gibt uns Aufschluss über unsere innere Stellung.